Hier ist Flo Muslia. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast von 96. Minute. Ciao, ciao.
96. Minute.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des wohl besten Podcasts, 96. Minute. Ich sitze wieder zusammen mit Hannes und Henne, mein Name ist Fabian und wir sind heute direkt schon am Sonntag bei der Aufnahme am Start nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Die Eindrücke sind noch frisch. Die Aufstellung, wie wir sie uns so ein bisschen zurechtgelegt haben vor dem Spiel, hat nicht ganz geklappt. Henne, du hast dir Tai B gewünscht. Was war da?
Ja, war nix. Taibi.
Wir sind übrigens jetzt vom besten 96-Podcast. Im Intro sind wir jetzt zum besten Podcast.
Ah ja, stimmt.
Nee, ist ja super.
Ja klar, den Aufstieg haben wir aber gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe gar nicht mit euch vorher drüber gesprochen. Ne?
Ist okay. Wir können es verkraften.
Okay.
Schöne Grüße an der Stelle an Florent Muslia übrigens.
Ja, vielen Dank für die Sprachnachricht.
Und das für einen Liga-Konkurrenten. Geil.
Ja.
Vielen Dank. Ja, Hannes, vor zwei Folgen hattest du, glaube ich, von Tietz als Schuster gesprochen, der bei seinen Leisten bleiben soll, und das hat er beherzigt. Also eine relativ safe erste Elf, ne? Mhm. Keine Veränderung zum Bielefeld-Spiel, bis auf Okon, der ja verletzt leider nicht dabei sein konnte. Dafür hat dann Blank gespielt auf links.
Aber hat der linken Seite auch gut getan, dass Blank gespielt hat, finde ich.
Ja.
Ja, kann man schon mal sagen, die linke Seite war echt geil, ne? Mit Blank, Neubauer und
erste Hälfte.
Ja. Genau, also ich glaube, bis zum Gegentor in der ersten Hälfte, also die ersten 30 Minuten, die 96 ja ganz klar dominiert hat, ging sehr viel über die linke Seite. Das Tor ja auch über links entstanden. Das haben Neubauer und Rochelt sehr gut gelöst bis zum Tor.
Genau, also gehen wir doch mal rein in die erste Halbzeit. Fünfte Minute. Legt Rochelt den Ball schön in den Strafraum und Neubauer macht eine schöne Bananenflanke und hinten steht Kellmann, lässt sich nicht beirren von dem Verteidiger, der da noch irgendwie reinsegelt und schiebt ihn dann über die Linie. Ja, frühes 1-0 ging irgendwie geil los, ne?
Ja, man muss sagen, nach 16 Sekunden, glaube ich, hatte Fürth erstmal eine große Chance mit Gotta, glaube ich. Ich glaube, danach war 96 auch wach.
Also wir gucken ja jetzt immer so ein bisschen darauf, was macht der Gegner? Schieben die hoch an oder stellen sie sich hinten rein? Weil diese Leitl-Taktik hat ja gegen uns ganz gut funktioniert. Aber man muss sagen, Fürth geht rauf, will das Spiel selber mitbestimmen im eigenen Stadion. Sehr mutig, aber durchaus in der ersten Halbzeit dann doch irgendwie passiv. Ne? Also die 96er konnten ganz gut rausspielen, konnten erstmal so ganz gut in das Spiel reinkommen.
Also ich finde, wir haben unser Spiel schon durchbekommen in der ersten Halbzeit. Das hast du dann auch Fürth angemerkt. Das war in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders.
Ja.
Genau. Und dann gehen wir in Führung durch Kellmann. Das hat uns sehr gefreut, dass der aus dem Spiel heraus da seine Bude macht. Ja, Hannes, und jetzt musst du mal so ein bisschen übernehmen, weil Fabian und ich saßen dann im Auto auf dem Weg zum Kindergeburtstag und haben dann 20 Minuten was vom Spiel verpasst und plötzlich kriegen wir die Nachricht 1-1. Was war da los?
Ja, 96 bis dato, wie du schon gesagt hast, sehr gut gespielt, sehr überzeugt gespielt, so unser Spiel durchbekommen. Ich glaube, warum Fürth auch relativ offensiv oder viel gepresst hat, dadurch, dass sie Felix Klaus und Noel Furtkoll ins Spiel bringen wollen. Und das hat 96 bis zum Gegentor sehr gut gemacht. Muss man eigentlich sagen, dass das ganz klar an 96 ging, der erste Teil der ersten Halbzeit. 96 überragend gespielt. In der Zwischenzeit hatte Kellmann auch nochmal das 2-0 auf dem Fuß. Das hat er vergeben. Und dann aus dem Nichts eigentlich, wie so üblich, ein Ballverlust durch Matsuda. Matsuda wollte auf Höhe der Mittellinie den Ball auf die andere Seite schlagen, von rechts auf links, spielt den Felix Klaus direkt in Fuß. Felix Klaus tritt einmal kurz an, spielt Noel Furtkoll an. Der ist dann direkt auf Noll zugelaufen, hat ihn in bester Stürmermanier stehen lassen. Und dann Tomiak ist das erste Mal irgendwie aufgefallen, der schon ab der 16er-Linie so ein bisschen anfängt zu traben, komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber der hat das irgendwie so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Und ja, Futkoi dann an Neul vorbeigezogen, spielt den Ball. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Tomiak durchgezogen hätte ab der 16er-Linie, hätte er viel mehr Ruhe gehabt, hätte wahrscheinlich schon auf der Torlinie gestanden und hätte den Ball easy klären können. Ich weiß nicht, was ihm los war, aber irgendwie hat er angefangen zu traben.
Also abgeschaltet einfach, ne?
Ja. Genau, das ist uns in der Halbzeit dann aufgefallen, als wir dann hier bei dir angekommen sind. Unfassbar, ehrlich gesagt. Also mit einem Vollsprint hätte er, wie du auch sagst, er hätte stehend auf der Linie stehen können. Er hätte aber auch seine Grätsche, die er ja dann auch ansetzt, aber halt viel zu spät, hätte er in Ruhe machen können. Der hätte auf jeden Fall mit ein bisschen Willen da den Ball noch von der Linie kratzen können. Und es gibt jetzt mittlerweile in der Saison viele Szenen, wo Tomiak so eine Coolness an den Tag legt, die aber uncool ist. Also ne, wie beim Elfmeter letzte Woche, jetzt heute dieses. Ich finde auch beim Aufbau nimmt er oft so das Tempo raus und ist so ganz cool und ganz sicher tut er dann. Was ist da los?
I don't know. Also mich hat es heute auch, ich dachte so ein bisschen, okay, letzte Woche das passiert, hat er irgendwie glatt gebügelt, ne, ausgeglichen, er war auch sichtlich erleichtert. Mir ist das heute in der Zeitlupe nochmal extrem aufgefallen. Er nimmt richtig Tempo raus. Und ich weiß nicht, ob er sich da auf Neul verlassen wollte oder ob er irgendwie einen anderen Plan hatte, aber ich weiß nicht. Also das war ja nur eine Szene. Dann gab es noch irgendwie nochmal so einen Fehlpass auf Höhe der Mittellinie, nachdem er auch nicht so richtig nachgezogen ist. Es waren so ein, zwei Aktionen, mit denen er heute irgendwie aufgefallen ist.
Ja, dann kriegt er in der 39. Minute noch gelb und wird dann zur Halbzeit rausgenommen.
Ne? Ja, ich finde, ihm fehlt ein bisschen die Körperspannung, die wir an den anderen Verteidigern oder zum Beispiel vor allem an Gita ganz cool finden, was uns irgendwie so Bock macht, dass die immer so in der Konzentration bleiben die ganze Zeit und das nicht so lässig wegspielen. Das scheint ihm gerade so ein bisschen abzugehen.
Also die gelbe Karte kann man, glaube ich, muss man ja nicht drüber streiten. Ich glaube, das war am Ende okay, dass er die gezogen hat. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob Tizian rausgenommen hat, ob der Leistung oder ob er dachte, okay, jetzt ein Innenverteidiger mit gelber Karte, gehe ich mal auf Nummer sicher.
Na, Titz geht ja schon voll auf Wechsel in der Halbzeit bei fehlender Leistung. Ja. Oder er hatte sich anders vorgestellt. Fehlende Leistung würde ich jetzt keinem vielleicht so dolle unterstellen, aber ne, so ein Chakrun ist dann ja zum Beispiel auch zur Halbzeit raus, weil es über die Seite nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat.
Was ich jetzt für diese zwei Wochen Länderspielpause da interessant finde, ist, was mit Nawrocki ist. Ob der diese zwei Wochen jetzt nutzt. Ich meine, es ist ein Innenverteidiger, den wir von Glasgow ausgeliehen haben. Ne? Der hat einen Marktwert von 2 Millionen. Das ist genau der Typ Innenverteidiger für so eine Dreierkette, der auch nochmal ein bisschen mehr Größe und Kopfballstärke mitbringt. Weiß ich nicht, ob der jetzt mal diese Chance nutzt. Ich meine, heute war er wieder nicht im Kader. Wäre jetzt meine erste Frage an Tietz bei der PK gewesen. Diese Woche, mal gucken.
Ja.
Naja, und dann dümpelt das Spiel so vor sich hin. Wir hatten das Gefühl, dass 96 so einen Nackenschlag bekommen hat, durch das 1-1 erstmal wieder ziemlich fahrig wurde und führt mit dem Stadion, was dann so ein bisschen kam, mehr im Spiel war.
Mhm. Wobei ich sagen muss, die Ränge haben wir, glaube ich, über 90 Minuten gewonnen.
Ja, das auf jeden Fall.
Also 96 gehört.
Das auf jeden Fall, ne? Aber wir sind wieder an so einem Punkt auswärts, kommen gut ins Spiel, führen und dann kriegen wir das Ding rein und dann standhaft bleiben und im Spiel bleiben und nicht erstmal fahrig werden. Ja. Ne? Das gelingt der jungen Mannschaft noch nicht so gut.
Ja, sie machen weiter, aber sie sind dann, wie du sagst, ein bisschen fahrig. Ne? Vor allem so nach eigenen Fehlern merkt man dann schon so ein bisschen, dass sie irgendwie ins Denken kommen. Ich weiß es gar nicht genau, ob es ein Grübeln ist, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre so ein Gang raus.
Ja, ich meine, das 96-Aufbauspiel ist ja schon sehr konzipiert. Also da ist ja schon eine harte Strategie hinter und das wird ja auch viel trainiert. Ich glaube, oder das ist so manchmal meine Vermutung, wenn dann diese ersten Fehler sich einschleichen und Unsicherheiten, dass man dann zu verkopft wird und immer wieder an dieses Aufbauspiel denkt und dann nicht mehr so den Fluss hat, sondern dass die Spieler dann irgendwie denken, okay, alles klar, jetzt müssen wir uns besinnen, wie bauen wir jetzt richtig auf und dass sie dann so ein bisschen zu verkopft sind. Und was ist der nächste Schritt? Und da war diese Leichtigkeit dann mit dem Gegentor eigentlich raus.
Ja, und bei aller Enttäuschung jetzt, dass wir nicht Spitzenreiter sind, muss man das der Mannschaft auch zugute halten. Ne? Also Fürth ist eine erfahrene Zweitligamannschaft mit Spielern wie Felix Klaus, mit Regotta.
Ich muss übrigens zu Felix Klaus nochmal sagen, was der Typ noch für einen Antritt hat, ist wirklich unfassbar. Wahnsinn. Ne?
Ja,
Wahnsinn,
ja. Wirklich stark.
Also da kann mit dem mal echt was anfangen.
Deswegen, also es ist schon in Ordnung, aber die erste Halbzeit haben wir dann abgegeben, sodass wir in die Halbzeit gehen und Fürth doppelt so viele Tacklings hat wie wir, also 12-6 Tacklings, was zeigt, dass Fürth wirklich sehr kämpferisch im Spiel war und uns da so ein bisschen die Butter vom Brot genommen hat.
Absolut.
In der Halbzeit reagiert dann unser Trainer wieder, bringt Kokolo für Tomiak. Kokolo geht dann auf links und Neubauer geht dann zumindest erstmal in die Dreierkette und Schakrun geht raus für Bundu.
Ja, ich fand die Wechsel nachvollziehbar. Ich fand es ganz cool, dass er dann auf den Außen mal wirklich komplett gedreht hat. Ne? Also so ein bisschen von Spielstärke auf Tempo zu gehen, wobei man auch sagen muss, Bundu bringt ja beides auf einmal mit. Da fehlt es ja eher am Abschluss am Ende des Tages. Ja, ich war eigentlich ganz gute Dinge für die zweite Halbzeit.
Ja, also ich hätte Schakrun noch gerne ein bisschen länger gesehen.
Du bist doch Fan.
Ja, ich bin Fan und ich bin aber auch Bundu-Fan und man hat ihm aber angemerkt, dass der Rhythmus noch nicht so da ist.
Was ich noch kurz zu Kokolo sagen wollte, das ist ja irgendwie ganz gut zu sehen gewesen dieses Mal. Flanken nur über den linken Fuß, aber er kommt halt auch immer irgendwie dran vorbei, weil er schnell genug ist. Ne? Also ich glaube, die wissen alle, dass er dann vom Verteidiger aus rechts an ihn vorbeiziehen will. Klappt trotzdem.
Ja, Hannes hatte dann schon Kickbase wieder die ganze Zeit offen, weil Matsuda mit Fehlpass und dann hat er irgendwie so roundabout 55. Minute eine echt dicke Chance, wo er nicht den richtigen Torschuss hinkriegt. Aber in der 60. war es dann soweit. Kokolo flankt, Bundu legt ab und Matsuda macht's dann besser, knallt das Ding oben rechts in den Winkel. Haben wir uns sehr gefreut. Mit
einem schwachen Fuß.
Ja, ja. Stark. Geile Bude.
Aber öfter heute mal irgendwie das Mittel genutzt, auf einen langen Pfosten gezogen, Kopf in die Mitte. Ne? Das hatten wir ein, zwei Mal. Die Vorlage von Bundu war ein Pass, aber es kam relativ häufig vor, dass er auf den zweiten Ball und dann in den Rückraum gelegt.
Ja, ich fand es absolut vielversprechend und tatsächlich habe ich ein paar Minuten vor dem Tor gesagt, dass ich mir aus dem jetzigen Spielverlauf schwer vorstellen kann, wie 96 jetzt hier irgendwie hochkarätige Chancen erspielen soll. Und dann war es eigentlich genau so eine Chance, die wir in den letzten Jahren halt irgendwie nicht hätten erspielen können. Genau durch die Spielweise, die du gerade genannt hast. Und genau, da hätte man sich gewünscht, dass wir daran irgendwie anschließen können.
Ja, dann nimmt Tietz in der 69. Minute, also 9 Minuten nach dem 2-1, nochmal einen Doppelwechsel vor. Aseko geht raus und Taibi kommt rein. Und Sterner kommt zu seinem ersten Einsatz, wird eingewechselt für Matsuda, für den Torschützen. Und jetzt war aber der Zeitpunkt, wo ich dann gedacht habe, okay, 2-1, kein richtig gutes Spiel, aber das spielen wir jetzt nach Hause, vielleicht drücken wir jetzt gleich nochmal aufs 3-1. Ich hatte dann ein ziemlich gutes Gefühl. Mhm. Wie ging es euch?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, wir spielen eher auf ein 3-1. War so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir es so schaffen wie letztes Wochenende, dass wir irgendwie komme ich später auch nochmal zu, dass wir da irgendwie ein bisschen dreckiger es noch irgendwie schaffen, das 3-1 herauszuspielen. Insgesamt irgendwie ja ein bisschen mehr über die Außen, mehr Flanken spielen. Ich meine, wir haben Kellmann da vorne drin, den man, glaube ich, noch öfter anspielen muss. Genau, da haben wir es dann nicht mehr so richtig geschafft, irgendwie gute Chancen zu erspielen und sind, wie du es eben schon schön gesagt hast, ein bisschen fahrig geworden. Und haben dann Fürth wieder zu viel Spiel überlassen, die dann die Chance auch gut genutzt haben.
Ja, ich finde, du sagst es schon richtig, ne? Also es ist ähnlich gelaufen wie beim Spiel gegen Bielefeld. Dann hast du aber auch eine Mannschaft wie Bielefeld gegenüber, wo ein Großteil vielleicht noch keine Zweitliga oder nicht so viel Zweitliga-Erfahrung hat. Ne? Da spielt dann Fürths Erfahrung eben wieder mit rein. Also ich hatte eigentlich auch ein gutes Gefühl, muss nur sagen, nach dem vergebenen möglichen Tor von Kellmann dann kurz vor Ende, hatte ich schon, kamen so diese typischen Fußballgedanken hoch, ne? Wenn du die Bude jetzt nichts machst, dann...
Ja, absolut. Ja. Davon waren es ja irgendwie ein paar, muss man sagen. Ne? Ich meine, der X-Goals-Wert am Ende des Spiels hat uns jetzt eher noch ein drittes Tor zugestanden als Fürth. Ja, das ist irgendwie ein kryptischer Wert, aber ich finde, vom Spielverlauf her kann man schon sagen, hätten wir irgendwie auf jeden Fall noch ein drittes Tor verwursten können. Ob es Kaman in der ersten Halbzeit ist, dem der Ball irgendwie auf dem Fuß liegt oder Matsuda dann, der vorm Tor steht und da keinen Druck hinter den Ball kriegt, hätte uns, glaube ich, gut gestanden.
Ja. Ja, und Taibi guckt man dann zu, ne? Der will viele Bälle kriegen, der will die Bälle verteilen. Aber aus Taibi wurde dann heute war nix Taibi.
Nee, da war nix.
In der 82. zieht er dann wirklich ein selten blödes Foul auf unserer rechten Seite, auf Fürths linker Seite. Und wir wissen ja, dass besonders die Flanken von links leider sehr gefährlich sind bei uns. Und wir hatten dann auch einfach keine wirklich großgewachsenen Verteidiger mehr. Ne? Nee. Turmjagd draußen und dann standen wir da sehr klein gewachsen hinten, sodass dann ein David Ambrangao, der jetzt auch nicht der Größte ist, eben da relativ frei zum Kopfball kommt und ja, Kellmann weiß auch nicht, was er da am zweiten Pfosten macht.
Das Abseits aufheben macht er.
Abseits aufheben.
Unbeteiligt dahinter stehen, ja.
Ja, und ich meine, eigentlich ist dieses Foul von Taibi nicht nötig. Du stehst eigentlich mit der Abwehr da ganz gut und er zieht halt mit der Unsicherheit, die er vielleicht mit seiner Position in dieser Mannschaft auch gerade hat, dieses dumme Foul. Und dann, ja, kriegst du halt in der 82. Minute den Ausgleich, bittererweise. Und dann rennen wir an, dann wünschen wir uns lange Nachspielzeit. 6 Minuten, wir rennen an. Wir haben uns dann besonders aufgeregt in der letzten Szene, ne, als dann kurz vor Abpfiff war, dass man da nicht dann nochmal alles richtig nach vorne geworfen hat. Also ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, wir nehmen jetzt das 2-2 hier mit.
Und
passt schon.
Genau, und das war in Dresden schon das Gleiche. Da haben wir irgendwie versucht, gut, das war jetzt deutlich kürzer, diese letzten Minuten Druck, aber gegen Dresden haben wir auch schon versucht, also irgendwie eine Lücke zu finden, anstatt wir irgendwie vorne mal einen großen Stürmer, ich meine, Kellmann stand noch auf dem Platz, Dresden auch, und dann den irgendwie zu suchen und versuchen, darüber noch einen Abschluss zu bekommen, versuchen wir es irgendwie mit so einem Handball, Fußball, also irgendwie so mit die Kreisläufer spielen, irgendwie so ein bisschen, stehen da um den 16er rum und spielen sich die Bälle zu. Es ist ja offensichtlich, dass dann irgendwie die letzte Chance bei uns gewesen wäre.
Ja.
Wir spielen dann nochmal hinten rum zur Mittellinie und lassen uns dann eigentlich diese letzte Chance so nehmen.
Ja, irgendwie so ein Sonntagsspiel, ne?
Ja.
Nichts Halbes, nichts Ganzes. Sehr unbefriedigend jetzt. Von daher würde ich jetzt relativ schnell auch aus dieser Spielbeschreibung rausgehen. Ich habe jetzt so für diese 2 Wochen irgendwie drei große Themen. Also das eine ist Turmjagd, haben wir eben schon so ein bisschen angerissen. Ist das wirklich jetzt für die Saison unser Abwehrchef da hinten im Zentrum? Oder tut sich da jetzt was? Mhm. Das zweite, das hatten wir in der letzten Folge, ist diese Aseko-Taibi-Personalie. Ich habe das Gefühl, das tut gegenseitig nicht gut. Also auch Aseko ist jetzt die letzten beiden Spiele nicht gut reingekommen. Weiß halt auch, dass er, wenn er jetzt kein Megaspiel macht, dass er dann relativ früh ausgewechselt wird, zwischen 45 und 60 für Taibi. Ne? Das belebt natürlich auch das Geschäft. Ich meine, ne, können wir uns auch glücklich schätzen, dass wir diesen Konkurrenzkampf haben. Aber ich bin auf der Position nicht so richtig happy. Da ist keine klare Achse. Und auf der Zehner-Position in unserem Spiel brauchen wir jetzt mal den klaren Spieler, der da die Fäden zieht. Wie seht ihr das?
Wobei ich sagen würde, dass diese Position irgendwie noch nicht ausgereift ist bei uns. Ne? Weil du sagst, dass beide füllen sie halt nicht perfekt aus. So, ne? Wenn Aseko jetzt mal aufgefallen ist im Laufe der Saison, dann ist es eher durch sein schönes Tor gewesen, was er gemacht hat, oder durch Balleroberung auch im Zentrum, durch den Ball festmachen, wenig durch den Ball verteilen. Also diese Position scheint für mich noch ein bisschen unausgereift, oder es fehlt eben noch der perfekte Spieler an dieser Stelle.
Boah, aber ich fand den gegen Dresden schon richtig geil.
Ja.
Also
ja,
da hat er mich sehr an Goretzka erinnert, so dieses, ich hole mir den Ball von der 6 und trage ihn sehr dynamisch Richtung Box. Mhm.
Die Frage ist vielleicht so ein bisschen, ob da überhaupt langfristig sich ein Spieler herauskristallisieren soll oder ob das genau Tietz' Plan ist. Mhm. Auf der anderen Seite läuft man ja auch so ein bisschen Gefahr, dass wenn ein Spieler immer nur 45 bis 60 Minuten spielt, dass ihm dann langfristig einfach auch die Minuten fehlen, um da irgendwie klaren Vorsprung zu haben. Weil da hat man natürlich logischerweise auf die Summe der Spiele deutlich weniger Spielpraxis. Und wenn dann der jeweilige Einwechselspieler auch nur auf 30, 40 Minuten kommt, ja, dann hat man am Ende irgendwie eventuell zwei ungeschliffene Diamanten, denen beiden so ein bisschen Spielpraxis fehlt. Ja.
Ja, ich kenne das noch aus meiner Zeit als Leistungssportler. Ich komme ja von einer Sportart, wo Interchanging erlaubt ist. Das heißt, kann dauerhaft gewechselt werden und man kann dann auch wieder reinkommen. Und das hat halt zwei Seiten. Einerseits dieses, okay, wenn ich jetzt nicht liefere, dann werde ich halt auch ausgewechselt, so wie das Tomiak vielleicht auch heute erfahren hat. Und das sehen wir als Fans ja eigentlich ganz gerne, ne? Der läuft da nicht richtig zurück und dann wird er ausgewechselt, ist ja eigentlich auch gut. Dann aber die Kehrseite der Medaille, ein junger Spieler wie ein Matsuda, der mal einen Fehler gegen Hertha macht und dann direkt ausgewechselt wird. Ne? Oder Chakrun, der heute noch nicht so ganz gut ins Spiel gekommen ist und jetzt ist Bundu wieder da und zack, wird er ausgewechselt. Ne? Das ist so die Kehrseite. Also so langsam brauchen wir halt schon eine Achse, die sich da herausbildet. Und wenn jetzt sogar Tomiak wackelt als Achse, dann... Ja, ich habe mir jetzt hier mal die Kreise drum gemacht. Ne, wenn man so eine zentrale Achse übers Spielfeld hat und Tomiak wackelt und Aseko Taibi ist nicht ganz klar. Und das dritte Thema, was ich jetzt gehabt hätte, wäre unser Neuner, ne, unser Strafraumstürmer. Da kommen wir dann aber später in der Folge noch drauf und reden da nochmal ein bisschen drüber. Also, wisst ihr, was ich meine? So langsam sollten sich ein paar Spieler herauskristallisieren, die das jetzt über die ganze Saison tragen.
Das schon.
Und das sehe ich noch nicht so ganz, weil selbst ein Leopold heute sehr wackelig gespielt hat, fand ich.
Ja, wobei ich eigentlich, die Frage ist so ein bisschen, was passiert danach, ne? Also wenn ich den jungen Spielern die Möglichkeit gebe, auch ein schlechtes Spiel zu machen, ich nehme sie dann noch runter, bevor sie den ganz großen Fehler machen, und ich kommuniziere dann auch danach entsprechend mit ihnen und sage, das war heute nicht dein Spiel, aber mach dir keinen Kopf, es geht weiter, diese Spiele gehören dazu, um erwachsen zu werden im Fußball, ne, dann finde ich es eigentlich erstmal gut, ne, wenn er dann auch so durchwechselt. Ne, wie gesagt, er muss die Spieler dann auch so ein bisschen in der Stimmung, bei Laune halten, die das Selbstbewusstsein auch weiter stärken. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt Fußballer geworden wäre, hätte es mir, glaube ich, gut getan, wenn ich gewusst hätte, dahinter steht noch jemand, der mit mir auf Augenhöhe ist, der auch reinkommen kann und ich dann auch mal einen schlechten Tag haben kann.
Mhm. So, ne? Also ich glaube, so was das Mentalitätsthema angeht, gebe ich dir da recht. Ich glaube auch, Titz ist jemand, der da sehr offen kommuniziert. Wie gesagt, auf der anderen Seite, was wir eben schon thematisiert haben, ist so ein bisschen die Frage, ob dann einfach die Spielerfahrung dann einfach ein bisschen fehlt. Ja. Also man sieht ja auch bei den Spielern, die jetzt mal irgendwie kurzfristig ausgefallen sind, die haben es dann auch nicht einfach, wieder in dieses System zu finden, weil das natürlich ein sehr aktives System ist, was irgendwie viel Kondition benötigt, viel Spielverständnis benötigt, was sehr zügig gehen muss. Da hat man nicht irgendwie lange Zeit zu überlegen. Und wenn dann natürlich am Ende von 90 Minuten einfach ein Drittel fehlen und das, wie gesagt, über 10 Spiele, das sind mal 300 Minuten, das macht, glaube ich, schon einen Unterschied.
Ja, wir müssen der Mannschaft Zeit geben, ne? Aber du machst in der 60. gehst du in Führung und bringst dann mit Sterner für Matsuda einen Spieler, der halt auf der Tribüne saß, für die zweite gespielt hat und dann in so ein Spiel reinkommt. Ich weiß nicht, ob das so immer nötig ist, aber wir geben der Mannschaft die Zeit. Konntet ihr heute ein Man of the Match ausmachen?
Tja, gute Frage. Geht ja nur um 96-Seite, ne?
Ja.
Ja, dann ist es für mich wahrscheinlich am Ende Neubauer, weil der hat, glaube ich, 3 Positionen gespielt durch das Spiel durch, eine Bude vorbereitet. Hat auf der linken Seite eigentlich in der ersten Halbzeit wunderbar funktioniert mit Rochel zusammen. Hat immer die Eröffnung von Blank bekommen, also eigentlich Neubauer.
Ich wäre auch mit Neubauer gegangen, weil ich finde, er war heute sehr, sehr präsent, vor allem in der ersten Halbzeit. Er hat sehr gut geschafft, mit Rochel zusammen die linke Seite zu bespielen. Dann gehe ich auf Kellmann, weil er sich endlich so sein verdientes Tor als Nicht-Joker aus dem Spiel heraus weil er das nicht auf die Brust schreiben konnte. Genau, auch wenn da wahrscheinlich noch ein Tor mindestens mehr drin gewesen wäre. Aber er hat noch einen guten Beiner-Assist geliefert per Kopf auf Matsuda, was dann kein Tor war. Deswegen gehe ich mit Kellmann. Ich glaube, der wird uns in Zukunft noch einige Tore bescheren.
Ja, und ich mache es mal heute ein bisschen blumig, aber ich glaube, das liegt uns auch am Herzen. Man of the Match für mich der 12. Mann heute. Brutale Auswärtsleistung. Ja. Grüße gehen raus an alle Schlachtenbummler. 1700 waren es, glaube ich, heute. Und ehrlich gesagt, durchgehend hat man euch gehört. Das war richtig geil am Fernsehen. Ja,
stimmt.
Richtig, richtig geil.
Also können wir sagen, halber Auswärtssieg ist da wunderbar.
Ja. Yes.
Dann schließen wir mal die Rückschau und machen weiter mit unserer Rubrik.
Alte Liebe History.
Ja, ihr Lieben, heute machen wir mal so ein kleines Spiel. Ich freue mich schon. Ja, ich durfte mich mal ein bisschen durch die Legendenspieler von Hannover 96 wühlen und würde ganz gerne mit euch mal eine kleine Legendenelf bauen. Mhm. Das machen wir mal abwechselnd und ich bin dann gespannt, welchen Spieler ihr pickt. Mhm. Ne, kann unterschiedlich sein, oft werdet ihr euch bestimmt auch einig sein. Falls ihr Zahlen benötigt, habe ich auch Zahlen dabei, also wie lange der Spieler und von wann bis wann der Spieler bei uns gespielt hat, wie viele Spiele er gemacht hat, wie viele Tore er gemacht hat, kann ich euch dann liefern, falls ihr mal Referenzen braucht. Ja, ne? Ja. Und also wirklich eine All-Time-Legenden-Elf zu machen in diesem Format wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Deswegen habe ich mich jetzt auf ab 2000 bis 2009, also wow. Die erste Dekade des 21. Jahrhunderts bezogen. Was auch ganz geil ist, weil wir ja alle Kinder der 90er sind und da Anfang der 2000er unsere erste Dauerkarte kam. Und ich meine, dass das alles Spieler sind, die wir sehr, sehr, sehr aktiv und hautnah beobachtet haben.
Bin gespannt.
Es kann teilweise sein, dass die Spieler aus den 90ern dann noch mit in die 2000er reinragen. Mhm. Und bei einigen Spielern ist es so, dass sie noch dann in die 2010er mit reinragen. Mhm. Ich hätte auch andere Spieler wählen können, klar. Ich hätte auch die Spieler auf eine andere Position stellen können, ist klar. Aber ich denke mal, ich habe es jetzt so ganz, ganz gut gelöst. Okay.
Ich bin gespannt.
Fangen wir mit der Torhüter-Position an. Hannes. Robert Enke oder Jörg Sievers?
Enke.
Wieso?
Ich glaube, die Antwort wird oft kommen, wenn du mich fragst, wieso, aber einen emotionaleren Bezug, also mehr Zeit mit Enke verbracht in meiner aktiven Zeit als Fan. Durch die ganze History, die Enke mitgemacht hat, alles, was man nach seinem Tod erfahren hat, etc. Und dieses legendäre Video, was 96, glaube ich, damals auch auf YouTube gepostet hat, wo Enke, und das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben und auch wie der Kommentar, wo er, glaube ich, 300-prozentige nacheinander abwehrt und er mal schreit
gegen den HSV.
Genau, und er schreit gegen Enke, legendär. Das suchen wir euch raus, verlinken euch das mal in der Story. Das ist mir im Sinn geblieben und Jörg Sievers, absolute Legende, aber ich gehe mit Robert Enke, vor allem aus emotionalen Gründen.
Ja, ich bin auch bei Enke. Wird aber auch ganz klar betonen, dass natürlich in Enkes Karriere auch ein bisschen Colt Sievers drinsteckt. Also deswegen sind sie damit vielleicht auch ein bisschen beide bedacht dann an der Stelle.
Ja.
Aber ja, es ist Enke, trotz des Pokals 92. Ah ja, wenn man zu seinen Skrübeln kommt, machen wir lieber weiter. Ja. Also ja.
Rest in Peace, Robert. Gut, dann Fabian, Innenverteidigung.
Mhm.
Darius Suraf oder Vinicius Bergantin?
Boah. Geil, am liebsten nebeneinander, ehrlich gesagt. Nein, ich bin dann natürlich, ganz schwierig.
Brauchst du Referenzen?
Nee, ich brauche keine Referenzen.
Ist aber ganz geil, will ich gerne geben, weil ja, Suraf macht raus. 147 Spiele für 96, Vinicius 144. Suraf macht 7 Tore, Vinicius 9. Also.
Ja, das ist ziemlich ausgeglichen von den beiden. Ich glaube, so als, ja, wenn ich in Erinnerung krame, hat Vinicius schon die größeren Dinger gezogen am Ende des Tages. Ne? Also wäre das, glaube ich, dann mein Spieler auf der Position. Wobei ich das als Kind immer ganz super fand, dass ich wusste, wo Suraf wohnt. Der wohnte nämlich in Wettbergen, in so einem Riesenbunker. Deswegen fand ich den Spieler damals immer ganz super. Aber ja, klar, in der Rückschau ist es Vinicius.
Dann gehe ich auch mit Bergantin. Aus dem Grund, weil wir, glaube ich, nicht so viele Brasilianer bei uns im Verein hatten in unserer Geschichte. Und die Brasilianer vor allem zu unseren Jugendzeiten ja das Nonplusultra waren, mit Ronaldinho etc. Und dann Brasilianer an seinen eigenen Reihen zu haben, war natürlich schon was sehr Schönes. Und deswegen gehe ich mit Bergantin und schließe mich die an.
Der hat doch auch Oli Kahn ordentlich reingezimmert, ne?
Geile Freistöße geschossen, ja. Mit Vollspann.
Ja, absolut.
Ich frage mich nur bis heute, ob er jetzt Vinicius Bergantin oder Bergantin Vinicius heißt.
Ich glaube Vinicius Bergantin. Das war bei den Brasilianern immer ein Problem. Ne?
Aber der Stadionsprecher hat immer Bergantin Vinicius.
Zumindest hatte er zwei Namen, das ist ja
bei
schon
Wikipedia
mal
ist es andersrum.
Okay.
Okay. Auf
dem Trikot stand Vinicius.
Dann suchen wir nach dem zweiten Innenverteidiger. Hannes, Mertesacker oder Linke?
Boah. Ich möchte nicht die gleiche Antwort geben. Mehr Verbundenheit zu Mertesacker in seiner aktiven Spielzeit. Und ich glaube auch, er war ja einer der Spieler, die dann auch aus unseren Reihen später in die Premier League gewechselt sind. Und deswegen gehe ich mit Mertesacker und glaube aber, dass Carsten Linke, wenn ihr mich in ein paar Jahren nochmal fragt, ich eventuell mit Carsten Linke gehen würde, weil er natürlich auch immer noch eine Position in unserem Verein innehat.
Ja.
Und deswegen da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einmal das Spielerische, auf der anderen Seite diese Vereinslegende Carsten Linke. Ich gehe jetzt mit Mertesacker, würde aber in jedem Fall in der Halbzeit wechseln und Linke reinstellen.
Gut, Linke steht bei mir in der Startelf. Ich bin auch eigentlich Mertesacker-Fan. Aber das, was du sagst, wenn es um die Legenden geht und wer mehr um den Verein getan hat, dann bist du wahrscheinlich am Ende doch bei Carsten Linke, gerade auch in den etwas schwereren Zeiten. Hm. Und ein Per Mertesacker hätte sich ja auch entscheiden können, nicht erst zu Werder zu wechseln, dann in die Premier League, sondern nochmal zwei, drei Jahre bei 96 zu machen. Deswegen sage ich mal Carsten Linke.
Geil, okay. Ja, Mertesacker als Hannoveraner Jung, ne? Hemming irgendwie, Pattinson da.
Ja.
Immer relativ wenig Flagge gezeigt für unsere Stadt, finde ich, habe ich das so das Gefühl. Also für mich fast eher ein Bremer als ein Hannoveraner.
Es gibt ja bei uns noch hier im Schiffgraben die Per-Mertesacker-Stiftung. Gesehen habe ich ihn aber auch noch nicht. Deswegen ja, gehe ich mit dir, so ein bisschen wie bei den Eggesteins, die man irgendwie viel mit Hannover irgendwie in Verbindung bringt, aber nicht mit 96. Ja. Vielleicht bei Mertesacker nicht ganz vergleichbar, aber auch so ein bisschen so.
Ähnlich. Ich erinnere mich an ein wunderbares Tor von ihm. Ich glaube, es war sein erstes. Es war ein 1:1 gegen den BVB. Da hat er gegen Jan Koller auf die Südkurve geköpft.
Er sucht und sucht und findet Koller.
Alright, dann gehen wir mal auf die Linksverteidigerposition. Fabian, Michael Tanne-Tarnath oder Christian Schulle-Schulz?
Boah, krass. Also ich gehe, ich gehe mit Tarnath, weil ich ihn, glaube ich, damals so als Transfer, als Kind, als Jugendlicher richtig krass fand. Und ein deutscher Meister einfach bei uns auf der linken Seite gespielt hat. Das war irgendwie schon irgendwie krass. Außerdem hatte der irgendwie da die Jungs, die dagegen gespielt haben, immer alle ganz gut im Griff. Ich erinnere mich an so eine Geschichte, glaube ich, Odonko hatte die mal erzählt, dass ihm Tarnath vor dem Spiel ins Ohr geflüstert hat, kannst mich einmal überlaufen. Und wenn du es ein zweites Mal machst, dann kannst du nie wieder Fußball spielen. Also deswegen, der Mann wusste auch, wie er seine Leute im Griff hat.
Hat auch 8 Tore für uns geschossen.
Ja, geiler Typ.
Geile Freistöße.
Und ist auch, glaube ich, immer vorm Verteidiger vorm Torwart rumgehüpft bei den Ecken, oder? War das nicht immer Tanne-Tarnath, der sich da vor den Torwart gestellt hat?
Ja, und um es noch schwieriger zu machen für dich, Hannes, ja auch beides Spieler, die uns nach der aktiven Profikarriere noch erhalten geblieben sind.
Ne? Mhm. Ich schließe mich aber an und gehe mit Tarnath aus zweierlei Gründen. Einmal, weil es einer der für mich auch wichtigsten Transfers damals war, an den ich mich erinnere, habe ich tatsächlich, glaube ich, aus der Bravo Sport erfahren. Und wir haben einem meiner Sandkastenkumpels damals sein erstes 96-Trikot zum Geburtstag geschenkt mit den Kumpels zusammen. Und das war ein Tanner-Trikot, weil mein Kumpel, der hatte auch eine übelste Klebe und der hat auch die Freistöße immer aus der Distanz geschossen, auch so flach aufs Tor versucht zu bringen. Und deswegen war er immer so unser Tanne-Tarnath. Liebe Grüße.
Wobei man bei Schulze immer an dieses wunderbare Tor gegen den HSV denkt, ne? Fallrückzieher, glaube ich, von der 16er Kante fast.
Ja, und Schulz ist auch bei 96 zum A-Nationalspieler geworden, ne? Ja. Der hatte dann nochmal seine 2-3 Einwechslungen.
Ja.
Hat doch immer Bock gemacht, der Typ, ne? Also gar nichts gegen Schulz, aber Tanne.
Ja.
Okay, jetzt kommt, glaube ich, die Position mit dem größten Mismatch. Das liegt aber auch daran, dass wir einfach von 1999 bis 2014 halt den Rechtsverteidiger Steven Cirondolo hatten. Mhm. Ich schicke Silvio Schröter ins Rennen gegen Cirondolo. Hannes?
Ich gehe mit Cirondolo.
Ja, USA eindeutig.
USA.
Müssen wir auch gar nicht besprechen, Henne.
Okay, Entschuldigung. Ja, auf A6 wird es jetzt ganz griffig.
Nee, würde ich nicht sagen.
Nee?
Nee.
Okay. Nee, vielleicht auch nicht. Altin Lala gegen Christoph Dabrowski, Fabian.
Ja, also
Altin.
Warum? Ganz, warum? Was sind deine Altin Erinnerungen Lala an Altin?
Ich denke manchmal, Leopold müsste ein bisschen mehr wie Lala spielen. Also der war zwar mini-klein, der Typ, hat aber, glaube ich, jeden Kopfball versucht irgendwie nicht zu kriegen. Er hat einfach immer nur in den Verteidiger reingesprungen, in den Gegenspieler reingesprungen. Hat am Boden, glaube ich, alles rasiert, was so möglich war. Hat irgendwann auch seine erste Bude gemacht, wo das ganze Stadion auseinandergefallen ist, ja, vor Glück, ja, gegen Hertha, glaube ich.
Geile Erinnerung.
Und klar, Altin Lala.
Hannes, du auch.
Da schließe ich mich auf jeden Fall an, Altin Lala, weil ich ihn auch immer noch mit 96 verbinde. Und mit Hannover, ich sehe ihn oft beim Einkaufen in seinem dicken A8. Ich gehe auch mit Altin Lala.
Geil, okay. Daneben, Sergio da Silva Pinto gegen Hanno Balic.
Gehe ich mit Sergio Pinto. Sergio Pinto, weil er uns auch noch in der Europapokalzeit erhalten blieb, zu der ich eine sehr emotionale und besonderen Bezug habe. Deswegen gehe ich mit Sergio Pinto.
Ja, wir sagen ja oft oder haben oft gesagt, uns fehlt so ein bisschen so ein Pinto in letzter Zeit oder die letzten Jahre. Jetzt geht's wieder ein bisschen und auch Hals hat das ja damals schon mit den Bällen auf die Außen ganz gut gemacht. Das fehlte uns viele Jahre. Trotzdem bin ich eher bei Hanno Balic. So gefällt mir einfach ein bisschen vom Typ her besser. Ist schön aggressiv auf dem Platz. Frisst die Leute auf. Ne? Ich meine, gut, Pinto war auch immer für eine gelbe und eine rote gut, aber weiß ich nicht. Mehr mein Typ Fußballer.
Und haben auch sehr ähnliche Zahlen tatsächlich. Also 160 Pinto, 150 Balic, 19 Tore Pinto, 12 Balic. Also hat mich überrascht bei Balic, dass der so viele Spiele auch gemacht hat für uns. Aber Pinto natürlich echt ein sehr kompletter Spieler. Ne? So ein richtiger aggressiver Sechser, der aber einen ganz feinen Fuß auch hatte. Ja.
Und ist bei uns erst zu diesem guten Spieler geworden, ja, das muss man ja auch sagen. Ja. Ich glaube, der hat Ewigkeiten rechts außen irgendwie gespielt, bis mal irgendwer auf die Idee kam, der gehört eigentlich in die Zentrale rein. Eine Sache nehme ich Hanno allerdings übel, Hanno Balic, dass er nicht Hanno auf dem Trikot stehen hatte.
Stimmt.
Warum eigentlich nicht?
Das wäre geil gewesen. Hanno 96. So, gehen wir auf die 10.
Bin ich gespannt.
Nee, Borja,
eine, oder?
Krupnikovic gegen Jan G.
Oh Gott, ich entschuldige mich.
Okay, wen fragst du?
Dich, Hannes.
Krupnikovic. Warum? Wir haben da schon einmal drüber gesprochen. Absolute Freistoßlegende. Wir hatten es jetzt ja auch in unserer Story. Extrem geile Retro-Trikots eingesendet bekommen. Auch viel von Kruppe. Und deswegen gehe ich absolut mit Krupnikovic. Ist für mich auch einer der Spieler, der in meiner Jugend sehr präsent war und mit dem ich sehr viel Berührungspunkte hatte und sehr viele Tore und Siege gefeiert habe.
Also ich gehe mit Jan Schimak, besserer Fußballer für mich und auch mehr Star irgendwie. Da passiert auf jeden Fall ein bisschen mehr drumherum. Wir wüssten gerne, wo er heute ist. Jan, melde dich. Bist hier immer herzlich willkommen, kannst ein paar Sachen im Podcast sagen.
Wer weiß, was Jan Dreamark gerade macht, bitte unbedingt melden.
Unbedingt melden.
Jan Dreamark,
aber auch mit diesen Hin- und Herwechseln und so damals, das war irgendwie eine spannende Phase und man hat sehr um diesen Typen gekämpft und finde ich cool.
58 Spiele nur gemacht, 27 Tore, das finde ich unfassbar, auf der Position, auf der er gespielt hat. Und hat wirklich tiefe Spuren in diesen 2 Jahren, tiefe Spuren in Hannover hinterlassen, ja, ne? Weil das irgendwie echt so einer der wenigen richtigen Stars waren,
genau,
die wir hatten. So von
und hat auch alles an Talent verschenkt am Ende des Tages, muss man sagen. Also da hätte meines Erachtens mit Sicherheit auch eine internationale Karriere draus werden können.
Ja, mentale Gesundheit und so auch ein Thema, ne? Ja. Bei C-Mark. Okay, dann gehen wir auf den linken Flügel. Gigi Steiner gegen Jan Schlaudraff.
Das ist natürlich richtig schwer.
Ganz übel, finde ich auch.
Ganz übel, weil das sind
für endlich, mich zwei, endlich mal.
Das ist für mich tatsächlich, muss ich sagen, bis dato die schwerste Entscheidung.
Geil, endlich mal.
Ich glaube, da du mit Steiner gehst, ich würde natürlich auch mit Steiner gehen. Die gehören zusammen auf dem Platz. Aber ich gehe jetzt mal mit Jan Schlaudraff. Einfach weil ich dir das alleinige Feld für Steiner überlassen möchte.
Ja, mir fällt es aber auch schwer, muss ich sagen. Also Schlaudraff sind natürlich die entscheidendsten Tore unserer zurückliegenden 50 Jahre, hat, glaube ich, Jan Schlaudraff geschossen damals gegen Sevilla. Und klar, Steiner ist einfach ewige Legende.
Ja.
Ne? Also ich glaube auch jemand, der heute im Fußball gut austrainiert und gut betreut eine deutlich andere Karriere gemacht hätte als das, was am Ende bei rausgekommen ist. Irgendwie auch ein treuer Typ bei 96, finde ich auch einfach cool. Und ja, man muss ja sagen, ne, dieses Fit vom Trikot, was er hatte, die waren ja doch immer recht eng bei Steiner.
So sühlemäßig.
Und da sehe ich mich heute dann auch selbst im Spiegel, wenn ich da.
Aber kleine Side-Story zu Steiner. Edward Kowalczuk, den wir ja auch schon mal von einer Hörerin angesprochen hatten, ne? der langjährige Athletiktrainer von 96, wurde irgendwann am Ende seiner Zeit mal gefragt, wer denn eigentlich so der fitteste, das Laufwunder war, was er hatte. Und dann sagte er eben, Gigi Steiner, ne, ist immer unter 20 Minuten um den Maschsee gelaufen.
Eine Pferdelunge, ne?
Also unglaubliche Maschine, was man ihm nie, deswegen, man hat ihn auch latent immer unterschätzt.
Ja.
Ja. Deswegen konnte er uns auch nur bezaubern.
Auch wieder schöne Erinnerung, das Spiel gegen den HSV, als Gigi Steiner auf einmal im Heiligenschein stand.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das epischste Foto, was es glaube ich je von einem 96-Spieler gab.
Ja.
Und auf der anderen Seite, auch kleine Anekdote, weil wir in den letzten Wochen ja auch immer mal viel recherchiert haben, viel geschaut haben, und Gigi Steiner spielt immer noch Fußball in irgendeiner Altherren in Tschechien.
Ja.
Auch da suchen wir mal Bilder raus und hauen euch die in die Story, es sieht einfach fantastisch aus.
Ich hatte einen Herzinfarkt bei meiner Recherche, weil ich habe ihn bei Wikipedia mir angeguckt und da hat er ein Schwarz-Weiß-Bild.
Oh.
Wirklich wie so eine Todesanzeige. Und da dachte ich so, oh Gott, habe ich das verpasst?
Nee, das verpasst man nicht.
Aber lebt zum Glück noch, die Legende. Also für wen hast du dich denn jetzt entschieden? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Für Steiner habe ich mich entschieden.
Was wird denn eigentlich, was wünschen wir uns denn eigentlich, was in Hannover nach Gigi Steiner benannt wird? Das können wir jetzt hier mal fix machen.
Oh ja.
Boah, gute Frage.
Der Maschsee.
Ich wollte gerade sagen, wenn er so schnell um den Maschsee läuft.
Gigi Steiner Maschsee. Der Gigi Steiner See.
Gigi Steiner See. Nee, ich könnte mir da irgendwie so eine hübsche Bronzefigur am See von Gigi Steiner doch vorstellen, oder?
Yes. Die Gigi Steiner Runde. Das ist so das neue Nonplusultra für Athleten.
Genau.
Unter 20 Minuten im Maschsee.
Ich laufe einen Gigi Steiner.
Ja. Oder du brauchst so eine Lichtung, wo die Sonne immer schön reinstrahlt. Die Gigi Steiner Lichtung in der Einriede.
Hat dann aber auch ein bisschen was Morbides, finde ich.
In der Einriede. Und da steht eine Bronzefigur. Das ist
mit
krass.
Einer glänzenden Glatze.
Ja, mit einer glänzenden Glatze und das ist gleichzeitig auch eine Sonnenuhr. Also je nachdem, wie die Sonne auf Steiner fällt, weißt du, wie spät es ist.
Und wenn du die Glatze streichelst, vorher bringt es Glück.
Mein Bruder.
Geil.
Dann stehen da immer 3000 Leute Sonntagmorgens in der Einriede und
streicheln die Glatze.
Okay, also das fassen wir zusammen.
Okay, weg von den Hubschrauber-Landeplätzen auf die rechte Seite. Da wird es eine ganz klare Sache. Auch da habe ich wirklich keinen Konkurrenten gefunden. Wird schnell gehen. Julian de Guzman gegen Szabolcs Hushti. Fabian.
Ja, gut, wir haben schon in diesem Podcast von Szabolcs Hushti geträumt und haben gesagt, was für ein Überfußballer dieser Typ war. Und deswegen würde ich auch mit ihm gehen, möchte aber auch hier meine Worte wiederholen. Es ist ein Knecht, der zweimal für Geld wechselt.
Ja, einmal von 2006 bis 2009 da gewesen und dann nach der Europazeit wiedergekommen.
Ja, da wollte er, dachte er,
er will auch nochmal international von 2012 bis 2014 nochmal wieder. Das klammern wir jetzt mal aus.
Ja.
Also die erste Phase, 81 Spiele gemacht da in der ersten Zeit und de Guzman immerhin 78 Spiele.
Ist für mich aber auch so ein Transfer, den ich damals unglaublich geil fand.
Ja, ich auch, aber da war die Erwartungshaltung bei de Guzman, glaube ich, auch deutlich höher.
Ja.
Was dann am Ende wieder rumgekommen ist, ja, gehe ich auch safe mit.
Aber hatte internationalen Markt, ist danach zu La Coruña gewechselt, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja. Aber ich gehe auch mit Hushti.
Okay, dann letzte Position, die Stürmerposition. Und die fand ich tatsächlich am schwierigsten, da zwei auszuwählen, weil...
Da bin ich sehr gespannt.
Da gab's einige Spieler, die mal so, ich erinnere mal an Freddy Bobic, der halt aber nur ganz kurz da war. Ich habe wirklich die beiden ausgewählt mit der größten Legacy, also die auch am längsten in dieser Zeit jetzt von 2000 bis 2010 ungefähr bei uns gespielt haben. Daniel Stendel und Thomas Bredaric.
Gute Frage. Ich gehe mit Stendel. Gar nicht so sehr aufgrund der Spielweise, einfach so ein bisschen für mich mehr Legendenstatus, auch lange im Verein und hält hier irgendwie die Treue sehr lange, hat hier sehr viel für die Akademie auch getan.
Weggeschickt und wiedergekommen.
In die zweite Reihe wiedergekommen.
Genau, das macht man auch nicht, wenn die Liebe nicht extrem ist. Deswegen, ja, aufgrund der Legende gehe ich mit Stendel und muss sagen, dass Bredaric mir auch von der Spielweise, ja, ich habe da immer diese Bilder drin, wie er dann immer so ein bisschen mimosenmäßig dann immer so ein bisschen.
Diese Mörderpranke
von Oli Kahn. vielleicht auch nicht so meine Art Spieler, deswegen gehe ich damit ständig.
Da gab es doch diesen Song, die wilde 13 damals.
Stimmt, ja,
ne?
Ja, ja.
Er ist die wilde 13.
Übrigens, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Es gibt unfassbar viele Lieder, die habe ich in unserer Bibel gefunden. Wir müssen irgendwann nochmal, vielleicht zur alte Liebe History, vielleicht ist das nochmal für euch da draußen interessant, die geilsten 96 Lieder raussuchen.
Ja, sehr gerne.
Fabian auch Ständel.
Nee, Tommy Bredaric tatsächlich. Du hast jetzt die Innenansicht ganz gut beschrieben, also da von der Innenansicht und als 96er und so als jemand, der auch darauf steht, wenn wenn man seinen Bezug zu 96 nicht verliert, könnte man auch auf Stendel gehen, aber ich bin bei Bredaric, weil das für die Außenwirkung damals enorm war, als der auch hierher gekommen ist, deswegen habe ich auch gerade große Augen gemacht, als Stendel und Bredaric die Auswahl waren, weil auch Bobic war damals eine Riesennummer und
aber Bobic einfach nur eine Saison gespielt und dann zu Hertha gegangen.
Genau.
Ne?
Ich glaube nur, dass solche Transfers natürlich für die nächste, übernächste und ne, die darauf folgenden Transferphasen helfen, auch andere Spieler zu holen.
Bredaric war halt krass, weil der war ausgeliehen von Leverkusen, von einer sehr guten Leverkusen-Mannschaft damals.
Stimmt,
hat dann in seiner ersten Leihe bei uns 12 Tore in 28 Spielen gemacht, war dann ein Jahr bei Wolfsburg und kam dann eben nochmal tatsächlich von 2005 bis 2008 nochmal für 42 Spiele zu uns.
Wie viele Buden hat er da gemacht?
15.
Und Stendel?
Also hat dann nachgelassen. Stendel hat 43 Tore in 184 Spielen gemacht. Und
das
ist
passt
damit
auch ein bisschen.
Einer der Top-Torschützen der jüngeren Vergangenheit.
Hatte aber auch genug Zeit dazu, muss man auch dazu sagen. Und für mich war, also gibt es einen typischeren Einwechselspieler als Daniel Stendel? So, weiß ich nicht. Ne? Das war für mich immer so der
Mann.
Mittlerweile vielleicht Kellmann. Dafür muss er noch 7 Jahre auf der Bank sitzen, um den Status zu haben. Aber ja.
Wir hatten noch, ich hatte noch Idrissou da mit in der Verlosung,
geil.
Aber eben nicht ganz so Legacy-mäßig und Didi Yakonan kam dann am Ende dieser Dekade,
das
aber habe ich mir jetzt mitgenommen für die, weil der war einfach noch entscheidender. Dann Schlaudraff kam schon 2008, der ist so zwischen diesen Zeiten. Aber Yakonan war dann doch prägender für die 2010er Jahre. Alright, geil, hat Spaß gemacht.
Ich bin froh, dass du uns nicht nach unserem Trainer der Geschichte fragst.
Boah, auch eigentlich geil, ne?
Ja.
Er war unser Trainer zu der Zeit, aber da landen wir alle bei Ralle Rangnick, oder?
Ja, also jüngsten Vergangenheit, glaube ich, können wir jetzt alle nicht so viel Tolles sagen, aus der allerjüngsten Vergangenheit, deswegen wahrscheinlich ist es
Rangnick. Gehe ich mit Peter Neururer.
Ja, vom Legendenstatus auch Herr Peter, nein, aber na gut, ich meine, da ist Rangnick natürlich mit dem Aufstieg und das sieht man ja bis heute, dass er der Faktor ist, weswegen Mannschaften besser sind und Mirko Slomka natürlich irgendwie auch. Dann so. Aber bleiben wir bei Ralle Rangnick.
Ja. Also mache ich dann nochmal eine mit 2010 bis 2020
Stark.
Mit euch. Könnt ihr euch drauf freuen. Mhm. So jetzt erstmal eine schöne Legenden-Elf zusammengekommen. Posten wir euch auch nochmal die Elf von Hannes und die Elf von Fabian und ihr dürft dann selber bei Instagram auch nochmal abstimmen. Sind wir gespannt, wie ihr gewählt hättet. Und ja, jetzt geht's weiter.
Jetzt wird's hier wieder hot.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, 96 Grad wird heute mal ein Hot Talk. Und zwar geht es um die provokante Frage, ob uns wieder ein Goalgetter fehlt dieses Jahr. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer Glück mit Torhütern, aber nie so richtig mit einem richtigen Goalgetter, mit einem richtigen Neuner, der uns auch in dreckigen Spielen irgendwie die Tore vorne reingemacht hat. Und genau, da habe ich ein paar Daten mitgebracht. Und möchte euch die einmal vortragen und dann gehen wir hier in die heiße Diskussion. Genau, wir haben bis jetzt für unsere 15 Tore 8 Torschützen gebraucht. Das ist, glaube ich, mit Liga-Rekord, dass wir so eine krasse Verteilung der Torschützen haben. Kellmann ist mit jetzt 4 Toren unser bester Schütze und damit auf Platz 7 in der Liga. Die Liga wird immer noch angeführt von Isaac Littberg von Darmstadt mit 8 Toren, Preteinsch von Lautern mit 7 Toren, Ebnu Talib, über den wir in der vorletzten Folge gesprochen hatten. Mit 6 Toren. Futkoy jetzt auch mit 6 Toren nach heute. Bilbia mit 5 Toren. Felix Klaus mit 5. Und dann kommt auf Platz 7 Kellmann mit 4. Genau, aktuell, das hatte ich mal so ein bisschen aufgeschrieben, passt es so ein bisschen mit unserem System, dadurch, dass wir irgendwie über die Außen kommen, zwei sehr starke Schienenspieler haben, die sich immer mit ins Spiel einbringen. Und ich habe mal so ein bisschen die These aufgestellt, dass wenn unser System mal nicht so klappt, könnte es in Zukunft schwer werden, dass wir ohne einen richtigen Goalgetter vorne auch diese dreckigen Spiele gewinnen. Also man hat es jetzt wieder gesehen, wir schießen irgendwie den Großteil, ich glaube 8 oder 9 unserer von 15 geschossenen Toren wurden von unseren Verteidigern gemacht. Genau, und deswegen wollte ich mal die These aufstellen, dass wir gegebenenfalls in schwierigen Spielen vorne keinen Goalgetter haben, der uns die Dinger schamlos reinmacht, der auch dann trifft, wenn wir es mal nicht verdient haben. Und da, wie gesagt, einmal so die Frage in die Runde, ob ihr glaubt, dass uns das dieses Jahr wieder fehlt oder ob wir mit unserem Spielsystem so durchkommen, einfach viele Torschützen zu haben, die durch das Spiel irgendwie die Torchancen erspielen, ob das reicht. Oder ob Kellmann oder Pichler vielleicht sogar noch dazu kommen, die dreckigen Neuner zu werden in Kane-Manier und vorne alles treffen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist.
Naja, ich glaube jetzt, die letzte Saison vom HSV hat schon gezeigt, dass du den Goalgetter brauchst, um wirklich safe aufzusteigen. So, ne? Also wenn du als Ziel definierst, wir müssen jetzt zu 100% nach oben, dann musst du dir auch einen Stürmer holen, der über 10 Buden macht, der bestenfalls sogar über 15 Buden macht. Das ist bei 96, glaube ich, Ewigkeiten her. Ja, fehlt mir tatsächlich auch, vor allem gerade so ganz vorne in der Spitze. Wer hat jetzt letzt bei 96 10 Tore? Keine Ahnung.
Cedric Teuchert. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt. Ich würde nämlich die Antwort zweigeteilt machen. Du sagtest in der Anmoderierung auch so ein bisschen, dass wir Glück mit Torhütern hatten, dass wir immer Torhüterlegenden hatten und bei den Stürmern es irgendwie schwierig war. Und tatsächlich der letzte Stürmer, der über 20 Tore für 96 in einer Saison gemacht hat, war Vladan Milovanovic aus der Regionalliga-Saison 97-98.
Geil.
Seitdem hat kein Stürmer mehr über 20 Tore gemacht. Der Beste war da schon Jan Gimak mal mit 18, aber auch das war in der zweiten Liga. Also es zeigt, wir haben da definitiv, ja, wir haben da definitiv eine Baustelle in unserem,
genau,
in unserem Verein.
Es spricht irgendwie so ein bisschen Bände und das haben wir irgendwie nie so richtig geschafft. Ich meine auch mit Resoldi letzter Saison, der hat 7 Buden in ja, 34 Spielen gemacht und wir haben ihn irgendwie trotzdem noch zu einem guten Preis verkaufen können. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass er jetzt offensichtlich irgendwie besser funktioniert. Also es ist ein bisschen die Frage, ob es irgendwie auch an der Einbindung der Stürmer liegt, oder also dass sie das Potenzial bei uns einfach nicht ausschöpfen können, woran es irgendwie so liegt. Es werden ja auch auf jeden Fall Spiele kommen, die wir gewinnen müssen und wo uns dann die aber auch völlig unverdient gewinnen müssen, aber um einfach einen dreckigen Sieg irgendwie in der Nachspielzeit zu holen.
Ja.
Und da sehe ich gerade irgendwie in unserem Spielsystem niemanden, der, von dem ich glaube, der uns da einfach irgendwie so über die Saison bringen kann, von dem wir wissen, ey komm, wenn gar nichts geht, wir haben den noch vorne drin.
Also diesbezüglich kann man immer schön, finde ich, an diese Zweitligasaison mit Harnik und Füllkrug erinnern. Da war nämlich genau das gegeben. Da wusstest du, ne, erinnert euch an dieses Derby zu Hause, da wusstest du, da steht jemand eine Etage höher in der Luft und köpft notfalls auch mal den Dürsenöffner rein. Aber jetzt mal, um ein bisschen auf die Gegenwart zu kommen. Also wir stellen uns jetzt mal vor, wir hätten einen Glatzel, ja, von dem HSV. Dann müsste natürlich unser Spiel auch sehr darauf zugeschnitten sein, auf den Glatzel vorne. Ich glaube, dass das ein Tietz gar nicht will. Ne? Also unser Spiel ist gewollt durch Tietz so variabel. Also wir wollen auf alle Gegner irgendwie eine unterschiedliche Antwort haben und wollen sehr viel mit dem eigenen Ballbesitz in die Tiefe, auf die Linie kommen. Aber, also das muss man Tietz zugute halten, aber wir haben ja trotzdem auch in, glaube ich, mittlerweile fast allen Folgen immer wieder gesagt, wenn Kellmann dann kommt, denn Kellmann ist so ein Neuner, ist so ein Spieler, der, sieht man ja auch in der finnischen Nationalmannschaft, kommen wir später nochmal drauf, immer wieder Gefahr kreieren kann. Aber der muss halt besser in Szene gesetzt werden. Und ich finde, das passiert noch zu wenig. Ein Pichler ist ein ganz anderer Spieltyp. Ne? Der taucht tief ab, will sich die Bälle abholen. Ich weiß gar nicht, ob man den so wirklich füttern kann. Aber einen Kellmann musst du schon mehr füttern und das tun wir nicht. Und von daher habe ich so langsam jetzt auch die Sorge für so gerade die Rückrunde, für so ganz heiße Phasen, wo oder mal so ein Derby oder so ganz unangenehme Spiele, wo du dann nochmal einen Dosenöffner brauchst, dass absolut die Mannschaft das nicht kann.
Ja, und auf der anderen Seite sind es halt, ich gehe grundsätzlich mit dir, dass wir ihn noch besser einbinden müssen, aber es gab ja trotzdem auch in dieser Saison schon sehr viele
Momente. Ja,
sehr
heute
viele Momente
alleine, ja.
Wo du einfach dir wünschst, dass das so ein Stürmer ist, der diese Dinger dann einfach dreckig reinmacht. Und genau, ich meine, wir haben jetzt über das Tiz-System gesprochen, aber auch in den letzten, du hast es ja eben mal historisch irgendwie dargestellt, egal in welchem Spielsystem, wir haben es einfach irgendwie nie geschafft oder lange nicht geschafft, so einen Neuner zu finden oder einfach auch eine Doppelspitze, wo irgendwie einer der beiden Stürmer der Dominierende der Liga ist. Und das hatten wir nicht und ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr, dass unser Spielsystem dann Tore schießt, wenn es funktioniert, aber dass, wenn es halt nicht funktioniert, dass wir vorne dann eventuell langfristig keinen haben, auf den du dich verlassen kannst, dem du die Bälle zuspielst und der sich irgendwie durchmogelt.
Wobei, ja, wenn man jetzt hochrechnet, dann hätte ja ein Kellmann nach dem 34. Spieltag auch seine über 10 Buden jetzt, ne?
Ja, die Frage ist, ob das reicht, ne? Wenn man überlegt, dass wir jetzt schon Kontrahenten haben, die jetzt in der Liga vor uns stehen, die Stürmer haben, die schon 10 Buden oder 9 Buden gemacht haben.
Ja.
Ein bisschen provokante Frage sein. Wir wollen ja auch gar kein Kellmann-Bashing hier machen, aber einfach so mal ein bisschen auf unser Stürmerproblem irgendwie. Und das wollen wir mal ein bisschen beleuchten und vielleicht euch auch mal fragen, was ihr glaubt, ob uns das fehlt, ob uns das mit dem Spielsystem irgendwie gegeben ist, ob das langfristig so funktioniert. Genau, ein schöner Stürmer, den wünschen wir uns ja alle, weil am Ende ist das, was uns irgendwie auch die meisten Tore bringen soll und dann aber auch zu Punkten führen soll. Und genau, was du eben gesagt hast, so ein Derby, ich glaube, da kann man sich nur bedingt auf ein Spielsystem verlassen und darauf verlassen, dass ein Matsuda noch eine Bude macht, sondern da muss es dann einfach mal vorne irgendwie mit der Brechstange sein.
Ja, und wir waren an einem Preteien dran, ne? Auch länger, auch mehrere Spielzeiten wollten wir Preteien holen, haben ihn nicht gekriegt und jetzt zeigt er halt bei Kaiserslautern, ja, dass das so ein Typ Dosenöffner ist. Ich glaube wirklich, dass Tietz den gar nicht so unbedingt haben wollen würde für sein System.
Ja.
Ne, das glaube ich schon. Deswegen lass uns nochmal, also ne, ich sehe deine These, ich fühle die auch. Wir wünschen uns, glaube ich, alle mal einen richtigen Knipser vorne wieder, der einfach selbstverständlich Buden macht. Auch wenn dich natürlich freut, dass Matsuda die Buden selbstverständlich, ja, macht gerade. Das wünschen wir uns, aber lass uns jetzt mal ein bisschen abwarten. Kellmann hat jetzt auch lange, ist er von der Bank gekommen, jetzt spielt er von Anfang an und man muss ja sagen, immerhin hat er seine 4 Buden, obwohl Pichler erstmal angefangen hat immer. Mal schauen. Also
wir drücken ihm die Daumen.
Bisschen Geduld, aber trotzdem würde ich mich auch freuen, wenn man Dennis Husser ein bisschen ranführt, weil das ist eben so der andere Typ, der uns
auch
da noch fehlt.
Ein Riese da vorne.
Ein Riese, drin. Ein langer Spieler, den du dann jetzt heute in so einem Spiel dann in der 84. dann nochmal bringst, vorne reinstellst und anflankst.
Ja.
Ne, den könnte dann so ein Taibi auch mal schön anflanken. Ja, so ein Stürmer, der reinkommt, das hat mir ja auch bei Trisoldi immer gefehlt. Trisoldi ist ein super Stürmer, aber der hat eben nicht diese krasse Präsenz da vorne, die ein Preteien hat. Oder denkt mal jetzt bei Nürnberg spielt doch der ist von Paderborn gekommen, wie heißt der Italiener? Grimaldi.
Mhm.
Grimaldi, der kommt rein und hat eine Ausstrahlung, der hat ja uns auch letzte Saison das Ding da noch reingeköpft, ne? Zu Hause. So ein Spieler, ne? Und das ist natürlich auch ein Harvard Nielsen nicht. Also ein Spieler, der reinkommt und alleine schon durch seine Statur was ausstrahlt und da freue ich mich, wenn Dennis Husser da rangeführt wird mit Mut.
Vielleicht schießt uns ja Lars Gindorf nächste Saison wieder durch die Decke.
Ja, wäre geil. Ich schließe diesen Hot Talk mal mit dem Hot Take. Kellmann macht 15 Buden diese Saison.
Geil. Das wäre geil.
Das wäre geil und noch geiler wäre, wenn es dann auch reicht, ne?
Reicht wofür?
Für die Ziele, die wir so setzen.
Sprichst du hier schon offiziell über Aufstieg?
Wir dürfen es ja.
Wir dürfen.
Wir gehören nicht zum Verein.
Okay.
Also Schellmann 15, Pichler 8.
Hast du ihn jetzt erst einmal Schellmann genannt hier in der Runde?
So heißt er doch, oder?
Der heißt, in Finnland heißt er Schellmann, ja. Hier in Deutschland heißt er Kellmann.
Ja. Kellmann, Schellmann.
Genau. Und deshalb schalten wir jetzt auch einmal live nach Finnland und wollen ein bisschen was über Benjamin Kellmann, aka Schellmann, und seine Zeit und Historie bei der finnischen Nationalmannschaft erfahren. Viel Spaß und bis gleich.
Moro Hannover 96 ja terveisiä Suomesta. Teillä on tämän hetken paras suomalainen ysipaikan pelaaja, eli Benjamin Kellmann. Benjamin on Suomen maajoukkueessa eli Huuhkajissa Teemu Pukin ja Joel Pohjanpalon manttelin perijä. Benjamin on maajoukkueessa ollut Pukin ja Pohjanpalon varjossa jo monta vuotta, mutta Huuhkajien fanit rakastaa Benjaminia ja vaatii häntä jatkuvasti kentälle, koska Benjamin on tällä hetkellä Suomen tehokkain hyökkäjä, jolla on vielä varmasti monta tehokasta vuotta edessään. Valitettavasti avauksen paikkoja ei ole vielä tullut niin paljon kuin fanit olisi toivonut, mutta on aivan varma, että siihen tulee pian muutos. Ottaen huomioon, että Benjamin oli Puolan liigan maalipörssin kärjessä viime kaudella, mä uskon rehellisesti, että useimmat suomalaiset olisi toivonut siirtoa top 5 liigaan Zweite Bundesliigan sijaan. On myös ollut pieni pettymys nähdä, että Hannoverissa ei ole vielä tullut avauksen paikkoja, mutta hei, Benjamin on jo näyttänyt, mihin hän pystyy supersubina, niin toivotaan, että hän ottaa sen avauksen paikan ja ampuu Hannoverin Bundesliigaan. Hannover alte Liebe.
Ja. Müssen wir was übersetzen? Nee, ne?
Vielen so. Dank, Samuel.
Also besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
Für die paar wenigen, die draußen kein Finnisch können.
Sind nicht viele.
Sind nicht viele, glaube ich auch nicht.
Aber durch Michael Forsell sind wir ja
geschult
eigentlich
alle.
Halb Finnisch.
Alle halb Finnisch, top ja. Geschult. Ich würde trotzdem mal so ein bisschen grob übersetzen. Also der Samuel ist auch am Ende des Tages einfach nur ein Fußballfan, muss man dazu sagen, und berichtet so ein bisschen aus der Perspektive, wie die Finnen auf Schellmann. Schellmann, wie die Finnen ja sagen, ihr habt es gehört, sie duzen sich auch, es ist auf das Benjamin gefallen, gesprochen. Und er nennt ihn den aktuell wohl besten finnischen Stürmer, den es gibt. Er ist so ein bisschen der Erbe von Pukki und Pohjanpalo, die wir auch beide noch aus der Bundesliga kennen. Am liebsten sehen die Finnen wohl Pukki und Kellmann nebeneinander. Allerdings
Pukki, Schalke. Entschuldigung, musste sein. Kam mir gerade so in den Sinn.
Jetzt müssen wir 196 Lied singen, dass wir jetzt hier nicht nur einen Schalke-Song drin haben. Na gut, überlegen wir uns gleich. Ähnliches Phänomen wie in Hannover. In Finnland wird auch Kellmann oft eingewechselt. Die finnischen Fans wünschen sich eigentlich Startelf-Einsätze von dem Mann. So ein bisschen das, was wir in den letzten Wochen auch besprochen haben. Ein bisschen gewundert wurde sich wohl in Finnland darüber, dass er nach einer so guten Saison in Polen nicht unter die Top 5 Ligen gewechselt ist, sondern in die zweite Bundesliga zu 96. Noch schockierender war dann natürlich da bei unseren Freunden ganz im Norden, dass der liebe Kellmann auch hier nur auf der Bank sitzt. Allerdings betont er auch nochmal, der liebe Samuel, die Qualitäten von Kellmann, wenn er von der Bank kommt, und er ist sich sicher, Kellmann schießt uns in die Bundesliga.
Geil.
Nice.
Kellmann hat 2018 in der Nationalmannschaft begonnen, hat bislang 33 Spiele und 9 Tore. Interessanterweise ist er erst im März 2022 so richtig Nationalspieler geworden. Die Jahre davor hat er dann immer noch in der U21 verbracht. Hat in Finnland auch alle U-Mannschaften ab der U16 durchgespielt. Und interessanterweise seine letzten 3 Tore für Finnland auch gemacht, als er von der Bank kam. Bei den Finnen ist er so ein bisschen Hoffnungsträger, haben wir jetzt auch gerade rausgehört. Wenn man auf die Marktwerte einfach mal ganz stumpf schaut, ist da Kellmann auf Platz 9. Oliver Antmann ist da mit 6 Millionen von Rangers ganz vorne, und der eben erwähnte Pohjanpalo, der in der zweiten italienischen Liga bei Palermo spielt, ist auch immer noch mit 4,5 Millionen Euro gelistet. Und die Finnen sind auf Platz 71 der FIFA-Weltrangliste. Genau, für die nächsten Spiele ist Kellmann wieder nominiert, und wir drücken ihm die Daumen, dass er mit Erfolg im Nacken und gesund wieder zurückkommt.
Yes. Okay, dann kommen wir einmal zu der Hörerfrage. Henne, willst du noch einmal die Hörerfrage der letzten Woche präsentieren?
Ich präsentiere gerne deinen Höreraufruf aus der letzten Woche. Du hattest ja darum gebeten, dass man mal im Schrank wühlt, mal die ersten Trikots oder irgendwelche anderen legendären Sachen ausgräbt, wo wir letzte Woche beim Thema Merchandising waren. Und vielen Dank an die vielen Zusendungen. Ihr traut euch so langsam. in den Kontakt zu treten und unseren Podcast hier zu unterstützen. Da haben wir sehr schöne Sachen bei Instagram geteilt, die ihr uns geschickt habt. Und zwei treue Hörer haben uns tatsächlich auch eine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir gerne mal einspielen.
Moin zusammen. Mein erstes Trikot war das von Patrick aus der Saison 92-93. Bekommen habe ich das, wo ich als kleiner Knirps mit öffentlichen Verkehrsmitteln mal anderthalb Stunden nach Hannover gefahren bin, alleine. Ich war 10 Jahre alt und es mir ganz klassisch bei Galeria Kaufhof gekauft habe, bei so einem Zigaretten-Tabakladen. Ja, als ich dann wieder zu Hause war, gab es mächtig Ärger von meinen Eltern, weil ich halt einfach mal, ohne dass sie es wussten, alleine nach Hannover gefahren bin. Aber hey, es hat sich halt gelohnt. Geiles Trikot. Ciao.
Moin, ich habe damals mein erstes 96-Trikot zur Erstkommunion 2003, muss es gewesen sein, bekommen. Schön mit der Nummer 17 drauf, Kruppi Krupnikovic und dazu den passenden Ullsport-Schal, den rot-schwarzen, den damals auch gefühlt jeder hatte.
Vielen Dank für eure Einsendung. So kann es weitergehen.
Besonders schön fand ich zur Erstkommunion. Was schenkt man zur Erstkommunion? Ein Trikot des heiligen Nebuascha.
Sehr, sehr passend. Sehr passend. Wer sich gerade gefragt hat, wer Patrick ist, dessen Trikot da der Kollege anhatte, wo er sich gekauft hat, das war unser Sportausrüster damals.
Kommen wir zur Hörerfrage für die nächste Folge.
Genau, wir haben ja unsere Legenden-Elf hier gerade aufgestellt und diskutiert. Und jetzt wollen wir von euch wissen, wer ist euer All-Time-Favorite 96-Spieler? Da müsst ihr euch nicht auf die Jahre beschränken, die Henne jetzt vorhin aufgeführt hat. Haut gerne raus. Wir freuen uns auch über Ü-80-Jährige, die uns noch erzählen, wer in den 60ern, 70ern eigentlich hier die ganz großen Stars waren, um den wir nicht vergessen dürfen. Also meldet euch. Wir sind sehr gespannt, was da kommt.
Also wenn ihr jetzt ein Legendentrikot gestalten dürftet, wer wäre auf eurem Rücken? Wer ist eure 96-Legende? Ja, wir freuen uns, nächste Woche trotz Länderspielpause wieder für euch da zu sein und euch auf das geile Flutlicht-Freitagsspiel gegen Schlacke 04 vorzubereiten. Wie immer, empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen, wenn euch das Ganze gefällt. Erzählt allen, dass es uns gibt und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt 96. Minute.